Die Bundeskasse sieht jetzt doch besser aus als nach Anfang Jahr befürchtet. Es gibt nächstes Jahr einen Überschuss und der soll ins Militär investiert werden. Trotzdem wird bei der Entwicklungshilfe gespart. Mietpreisinitiative will eine Kontrolle der Mieter. Hilft das den Mieterinnen und Mietern oder ist es einfach mehr Bürokratie? Und braucht es nach der grossen Hitzewelle endlich weniger oder gar keine Einschränkungen für Klimaanlagen in der Schweiz? Das diskutieren wir. Schön los ist der Sonntag als Podcast. In meiner Runde sind Nicole Barandum von der Mitte, die SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer und der Gregor Rutz von der SVP. Ich bin der Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. Also richtig Freude hatte ich diese Woche, wo mehrere Gemeinden im Kanton Zürich hitzefrei Light am Donnerstag und Freitagnachmittag an der Schule gemacht haben. Ein historisches Ereignis. Ich habe es auch meinen Kindern gesagt, das habe ich selber nie erlebt. Und immer noch mit der Möglichkeit, natürlich, dass Kinder in der Schule betreut worden sind. Und das Zweite, was mich gefreut hat, dass sich gleichzeitig aber auch ganz viele Eltern zusammen da haben und bei den Kindern, die halt die Eltern geschafft haben, für die geschaut haben. Ich habe das super gefunden für die Kinder. Und die selber haben es übrigens auch sehr lässig gefunden. Geärgert hat mich dann aber wiederum die Reaktion vom Kanton Zürich. Es gäbe keine rechtliche Grundlage und für hitzefreie Nachmittag mit Betreuung. Dafür empfiehlt das kantonale Volksschulamt, wenn man sich so das vorstellt, 35 und mehr Grad im Klassenzimmer, kreative Lösungen. Und ich zitiere da aus der NZZ, was als kreativ angeschaut wird, in der ganz offensichtlich auch ein bisschen überhitzten Amtsstube, Fußbäder für Kinder. Ja, zum Glück sind Lehrerinnen und Lehrer an der Schule trotz Hitze kreativer, auch mit hitzefrei Leid. Und über das Problem, über das Kernproblem, nämlich alte, heisse Schulhäuser, über das reden wir dann noch. Nicole Barandum, deine Freude und deine Ärger diese Woche?
Ich habe gestern Abend eine kleine Freude gehabt, habe Fußball geschaut und unser Nachbar hat sich zusammengerissen. Österreich hat gut gespielt und da gibt es ja mal noch die Schande von Chichon. Wo zwei Mannschaften so lange rumgeplänkelt haben, weil beide so weitergekommen sind. Das haben sie gestern nicht gemacht. Finde ich super. Ist ein mega cooler Match gewesen. Schade, dass Österreich nicht gegen die Schweiz spielt. Das sieht, glaube ich, nicht so aus. Aber ja, gestern war es richtig ein cooler Match gewesen.
Und der Ärger?
Der Ärger, ja. Die Stadt Zürich schreibt rote Zahlen. Und das hält der Stadtrat nicht auf, sich gleichzeitig eine Lohnerhöhung zu geben. Ich glaube, wenn das in der Privatwirtschaft wäre, dann käme niemand auf die Idee, dass sich das Management den Lohn erhöht, wenn es gerade ganz schlecht läuft. Und das finde ich für die Stimmbürger der Stadt Zürich eine Affront.
Mattea Meyer, Lust und Frust bei dir?
Meine Tochter hat offensichtlich kreative Lehrer gehabt. Sie hat diese Woche nicht dürfen.
Kein Fußbäder.
Sie sind in die Body gegangen, als ganze Klasse hat es genossen. Meine Lust von dieser Woche war wirklich das Wochenende. Auch können in der Body verbringen, nochmal Bahnifest in Winterthur gestern Abend und heute noch am einem See Abkühlung gefunden. Das war wirklich extrem schön gewesen. Und der Frust ist vielleicht fast der falsche Begriff, aber die Bilder aus Venezuela haben mich schon tief getroffen nach dem Erdbeben. Nach wie vor ganz viele Menschen, die man nicht weiss, ob sie überlebt haben, die Helfenden, die mit bloßen Händen müssen suchen. Und dass mehr oder weniger wirklich am gleichen Tag unserem Bundesrat noch auf die Idee kommt, die Entwicklungszusammenarbeit zu streichen. Und mit dem auch auszusenden, dass egal, was für Elend auf dieser Welt passiert, ob es jetzt ein Erdbeben ist, Konflikt, Krieg, wir von der Schweiz beteiligen uns nicht daran oder unterstützen die Menschen vor Ort nicht ausreichend. Das ist, finde ich, schon sehr empörend.
Auch über das reden wir noch. Gregor Rutz, Freude und Ärger bei dir.
Also die Freude war eigentlich die ganze Woche, ehrlich gesagt. Es war so schönes Wetter und in der Woche nach der Session hatte ich viele spannende Begegnungen. Im Büro endlich wieder mal ein bisschen aufschaffen können, nachdem ich viel weg war. Ja, das war eigentlich die ganze Woche eine Freude. Und der Ärger teile ich ein bisschen mit der Nicole Barandun. Also da habe ich gemeint, ich sehe ihn nicht richtig, den Zürcher Stadtrat. Und ich meine, die Leute jetzt... bei aller Zurückhaltung. Aber die meisten von diesen Stadträten würden in der Privatwirtschaft nicht die Hälfte von dem verdienen, was sie jetzt haben. Und in so einer Situation da noch mehr aufgehen mit dem Lohn, also das finde ich auch eine bodenlose Frechheit und eine masslose Fehleinschätzung von der Situation und von sich selber und von der Leistung. Also ich glaube, da kommen wir jetzt noch mal ein bisschen zurück dann im Parlament auf die ganze Geschichte und dann wird das auch richtig rauskommen. Zum Glück kann der Stadtrat Zürich nicht alles selber entscheiden.
Wir kommen zum ersten Thema. Passend zu der laufenden Fußball-WM könnte man am ersten Thema den Titel geben, das Wunder von Bern.
Der Bund erwartet für nächstes Jahr einen finanziellen Überschuss. Das dank dem Sparpaket und mehr Steuereinnahmen. Das zusätzliche Geld soll in die Landesverteidigung fliessen. Dafür will der Bundesrat die Mehrwertsteuer zugunsten der Armee weniger stark erhöhen als ursprünglich geplant, um 0,5 statt 0,8 Prozentpunkt. Trotz besserem Finanzhaushalt soll es Einsparungen bei der Entwicklungshilfe geben. Der Bund will sich aus Lateinamerika zurückziehen.
Gregor Rutz, du hast mitgesungen in diesem Chor «Wir müssen sparen». Und jetzt Wunder, 2027, 180 Millionen Überschuss, ist für dich klar, das geht alles in die Armee?
Selbst sicher, ja. Aber wir müssen gleich sparen, massiv. Also ich meine, es ist völlig absurd. Ich habe mal geschaut, als ich das erste Mal abstimmen durfte, vor 30 Jahren, haben wir 32 Milliarden Bundesausgaben gehabt. Jetzt sind wir auf 90 Milliarden. Das ist völlig absurd, wie wir das Geld rausrühren. Für ganz viele Sachen, die nicht nötig wären, für viele Ineffizienzen, für viele Sachen, die der Staat macht, die er nicht machen müsste. Jetzt haben wir einen Überschuss. Warum? Weil außerordentlicher Gewinn hineingespült worden ist, namentlich von Grosskonzernen, ja, von Pharmafirmen etc. Und warum haben wir das? Weil wir natürlich nach wie vor einen starken Standort sind. Und das ist die zweite Lehre, die man aus dem Ganzen muss ziehen muss. Wir müssen unserem Standort sorgen, unseren liberalen Rahmenbedingungen, unserer Rechtssicherheit. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und das sieht man jetzt, was in der ganzen Welt zu unter Obse ist und darunter und darüber geht, dass die Schweiz eben ein attraktiver Standort ist, wo man Gewinn machen kann, wo die Firmen gerne sind.
Also ich merke, das ist für dich keine Beruhigung. Im Gegenteil,
wir geben viel Geld aus, wir müssen runterfahren bei der Verwaltung, effizienter werden. Es ist auch nicht ironisch gegenüber der Privatwirtschaft, dass man in der Verwaltung einfach 20%
mehr verdient. Das habe ich schon x-mal gehört, an x-Runden, und ihr habt es nie geschafft, im Parlament ernsthaft und richtig zu sparen. Also ist doch das eigentlich ein gutes Zeichen.
Dass es ein gutes Zeichen ist, dass wir nicht sparen müssten. Das stimmt eben nicht.
Dass sparen, ja.
Ja, das teile ich eben, die Meinung teile ich von Gregor Rutz. Das ist eben nicht so. Die Aufwandsteigerung im Bund ist enorm. Und nur weil wir jetzt einen Sondereffekt haben, weil ob das langfristig verhebt, wissen wir nicht, von 1,8 Milliarden, können wir nicht einfach den Kopf ins Sand stecken und die übrigen Ausgaben vom Bund sich weiter verselbstständigen lassen. Also die Prognosen sind ja, dass es 98 Milliarden sind, statt nur 91. Wo nehmen wir dann die 7 Milliarden her? Oder? Also irgendwo muss das herkommen. Zudem sind die zusätzlichen Steuereinnahmen aus der Pharmabranche vermutungsweise vor allem zurückzuführen auf eine Gesellschaft. Und die ist ein bisschen im Clinch mit der amerikanischen Regierung. Ob dann die Steuereinnahmen nachhaltig sind oder die Mehreinnahmen nachhaltig sind, möchte ich bezweifeln. Ich bin auch der Meinung, wir müssen unbedingt schauen, dass die Armee gestärkt wird. Unsere Verteidigungsfähigkeit ist wichtig. Und dann müssen wir den Aufwand bremsen. Sparen müssen wir eigentlich nicht.
Also die beiden sagen klar, die Sparschrauben müssen wir weiter anziehen, egal was reinkommt. Und das, was zu viel reinkommt, müssen wir in die Armee investieren. Man hat ja gesagt, bis 2032 das Armeebudget 1% der Wirtschaftsleistung der Schweiz. Bist du da auch dafür zu haben?
Es wird halt einfach immer am falschen Ort abgebaut. Ich komme gerne auf die Frage zurück. Es wird immer dort abgebaut, wo es wehtut, wo es den Menschen in diesem Land auch wehtut. Jedes Mal, wenn es darum geht, bezahlbare Kinderbetreuungskosten zu finanzieren, wenn es darum geht, die Prämienverbilligung für die Menschen zu erhöhen, wenn es darum geht, den Schwächsten und den Ärmsten auf dieser Welt zu unterstützen mit Entwicklungszusammenarbeit, heisst es, man hat kein Geld. Das Geld hat man dann aber, um ein CS zu retten. Das Geld hat man dann aber, um unnötige Kampfjets für Milliarden zu kaufen, die dann immer noch viel teurer werden. Und nein, also ich finde es schockierend, wo diese Woche gesagt worden ist, dass man sagt, jetzt gibt es noch mehr Geld für die Armee, wo ein Fass ohne Boden ist. Da werden einfach Milliarden reingebuttert für Projekte, die in den Sand gesetzt werden, für Projekte, die nicht zu Boden kommen. Wir kaufen uns Kampfjets, die nirgends geliefert werden, die immer teurer sind. Wir kaufen uns irgendwie Raketenabwehrsysteme, die jetzt der Trump plötzlich findet, liefere ich nicht. Und man versucht jetzt irgendwie parallel dazu, zusätzlich zu dem, was man in den USA bestellt hat, auch noch in Europa etwas bestellen, weil es einfach das Geld offensichtlich für das ausgegeben wird. Und das finde ich völlig eine falsche Prioritätensetzung, weil es nicht eine Prioritätensetzung ist, die heisst, wo haben wir Sicherheit, wo schaffen wir auch soziale Sicherheit für die Menschen in dem Land, sondern eine Sicherheit, die am Schluss Donald Trump.
Also du sagst, wenn das Geld in das VBS reinregnet, so wie das vorgesehen ist, dann nachher wird sicher nicht etwas Richtiges daraus gemacht. Und gleichzeitig wird man ja auch noch, immer noch die Mehrwertsteuer um 0,5% erhöhen.
Gott, das finde ich falsch. Ich finde, wir müssten sonst sparen. Und es gibt wirklich genug Orte, wo man könnte sparen. Also der Bund ist derart ineffizient unterwegs. Da gibt es noch ganz, ganz viel Speck, wo man könnte abschneiden. Aber die Armee, Matteo, meine, die Armee, da sind ganz viele Sachen falsch gelaufen, einverstanden. Aber das ist das Versäumnis der letzten Jahrzehnte. Und dort wollten ihr nie Geld geben. Da sind immer die Mittel vorenthalten worden. Und jetzt sind wir, ja, viel, mit verschiedenen anderen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo einfach die Weltlage nicht mehr so sicher ist wie auch schon. Und jetzt merken wir plötzlich, unsere Armee ist überhaupt nicht einsatzfähig. Dort fehlt es, da fehlt es, haben nicht einmal alle eine eigene Ausrüstung. So geht das nicht weiter, oder? Also das finde ich ganz eine wichtige Priorität. Und das Zweite, einfach, wenn ihr immer sagt, den Ärmsten fehlt es und so weiter. Also A, haben wir sehr einen guten Sozialstaat in der Schweiz. Finde ich auch richtig, sind wir auch stolz drauf. Aber zweitens, ihr müsst dann auch mal noch schauen, wer das Geld zahlt. Ich möchte euch mal in die Situation hineinversetzen von einem Gewerbler, der am Montagmorgen um 7 Uhr im Büro ist und sich muss überlegen, wie zahle ich meine Löhne, wie komme ich meine Aufträge hinüber und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, ihr meint, das Geld kommt einfach von irgendwoher und dann kann man es ausgeben, wie die es zahlen, haben sie ja sowieso. Und so ist das nicht. Wir müssen unserem Wohlstand sorgen und unseren Rahmenbedingungen. Wir können nicht immer mehr wegnehmen.
Also wir waren nie in der Mehrheit, auch in den letzten Jahrzehnten nicht. Also es war immer ein bürgerlicher Entscheid, wie viel Geld für die Armee zur Verfügung gestellt wird. Wo ich aber recht gebe, ist, dass man eine falsche Prioritätensetzung auch in der Verteidigung gemacht hat. Wir müssen doch nicht Panzer oder atomwaffenfähige Kampfjets kaufen, nachdem die Bedrohungssituation ganz anders ist, mit der Cyberabwehr, Drohnenattacken usw. Das sind Problemlagen. Ich bin einverstanden, dass offensichtlich das jetzt in dem Verteidigungsdepartement langsam auch angekommen ist, was wirklich Bedrohungsszenarien sind. Aber dann muss man die Ressourcen und die finanziellen Mittel, die wir haben, in das investieren. Ja,
Zum zweiten Teil. Die Entwicklungshilfe wird zusammengestrichen. Aus Lateinamerika zieht man sich zurück, spart 20 Millionen pro Jahr. Aber das hat doch nichts mehr mit humanitärer Tradition der Schweiz zu, ist schlecht für das Image der Schweiz.
Also, das Framing stimmt eben genau nicht. Also, erstens mal hat unsere soziale Wohlfahrt, seit wir die Friedensdividenden dürfen der Ernte enorm zugenommen. Also, wir sind ein Sozialstaat, wir investieren viel investieren in die Leute, die sich nicht selber nachhaltig finanzieren können. Wir investieren viel Geld investieren in Kitas, haben wir jetzt gerade wieder beschlossen. Wir investieren viel Geld investieren auch in den Kantonen, in die Prämienverbilligung. Wir zahlen jetzt eine 13. AHV, die wir auch finanzieren müssen, so ist es nicht. Aber jetzt zur Entwicklungszusammenarbeit. Der Bundesrat hat jetzt die Woche, oder der Bundesrat Gassis und der Bundesrat Parmelin, bekannt gegeben, was sie für Eckwerte setzen bei der ITSA. Botschaft 29 bis 32. Also sie haben mal eine Absichtserklärung. Genau, sie haben mal eine Absichtserklärung gemacht. Das kommt jetzt dann in eine Vernehmlassung, dann gibt es eine Botschaft, also, dann kommt es ins Parlament. Doch, was ich gut, ich kann genau sagen, was ich gut finde an dem. Was ich gut finde, ist, dass man sich fokussiert. Dass man schaut, wo welche Mittel eingesetzt werden, wo welches Departement zuständig ist. Es gibt ja auch eine Entflechtung zwischen SECO und EDA. Und übrigens, wenn man schon von Sicherheitspolitik redet, das ist wichtig, dass wir Ressourcen in Afrika und in Asien konzentrieren. Das ist nämlich sicherheitspolitisch relevant. Dort kommen die Migrationsströme
her. Also, die Ressourcen gehen dort an, wo es uns mehr bringt.
Aber darum ist es doch völlig am falschen Ort gespart oder gekürzt, wenn man jetzt genau in die Entwicklungszusammenarbeit Geld kürzt. Wir haben eigentlich mal als Schweiz gesagt, dass wir 0,7% von unserem Bruttoinlandprodukt für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, wie das andere Länder auch tun, weil Entwicklung, und da gebe ich dir absolut recht, auch ein wichtiger Faktor für internationale Sicherheit, auch für internationale Solidarität, aber auch für internationale Sicherheit ist. Jetzt haben wir heute leider eine Situation, in der weltweit unglaublich viele Menschen flüchten müssen, von Krieg, von Konflikt, von Dürren, von allem Möglichen bedroht sind. Und da ist es doch wichtig, dass wir als einer der wohlhabendsten Länder, die auch immer wieder Geschäfte machen mit all diesen Staaten, unsere Verantwortung wahrnehmen und nicht bei der Entwicklungszusammenarbeit komplett falsch.
Also das versteht doch niemand auf der Welt, dass die reiche Schweiz ausgerechnet bei der Entwicklungshilfe spart, wenn es dann noch 180 Millionen Überschuss gibt im Bundeshaushalt.
Nein, also, Entschuldigung, aber das ist, da wird jetzt so viel Kabis erzählt. Also, erstens einmal, es wird 118 Millionen gespart. Wir geben noch 2,45 Milliarden aus. Also das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Also das ist ein bisschen die Schräuble angestellt. Und warum? Weil man gemerkt hat, gewisse Ämter machen parallel das Gleiche. Ich meine, das ist absurd, dass man überhaupt über das redet. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich bin schockiert, dass man das nicht früher gemerkt hat.
Auch, dass man sich zurückzieht zweitens, aus Lateinamerika?
Zweitens überhaupt nicht. Wir machen Freihandelsabkommen mit denen. Wollten wir gerne, wenn alle würden mitmachen.
Darum ist jetzt auch SECO dort im Leid, weil man dort über wirtschaftliche Zusammenarbeit viel mehr bewirken kann.
Wir müssen denen schauen, dass es bei denen wirtschaftlich Führung geht. Aber da wollen ja ihr nicht mitmachen. Zweitens einmal, die Leute, die flüchten müssen, meine, 80% bleiben in ihrem Heimatland. Das muss man einfach immer wieder sagen. Leute, die müssen flüchten vor Krieg und Naturkatastrophen, bleiben zu 80% in ihrem Heimatland. Das ist ein einfacher Grund. Sie flüchten unfreiwillig und wollen so wenig weit weg wie möglich, damit sie wieder schnell zurückkommen. Und die da hinkommen, das ist unsere verfehlte Asylpolitik. Und was kostet das jetzt einfach im Vergleich? 2,45 Millionen Entwicklungshilfe, 4 Milliarden Asylkosten. 4 Milliarden mittlerweile. Das war vor 20 Jahren noch unter 1 Milliarde. Ein riesen Fiasko. Dort müsste man ansetzen.
Gut. Also, wir müssen einen Punkt machen. Wir haben noch zwei weitere Themen. Der Staat soll die Höhe der Miete überprüfen. Das fordert Initiativen.
Der Mieterverband wirft Immobilienbesitzer vor, zu viel Geld zu erwirtschaften. Künftig sollen darum alle Mietpreise kontrolliert werden, und zwar regelmäßig und automatisch, aber auch auf Verlangen der Mieterschaft. So sieht es die Mietpreisinitiative vor. Die will das Prinzip in der Verfassung verankern, dass ein Mietpreis eine angemessene Rendite nicht übersteigen darf. Die Hauseigentümer warnen vor unnötiger Bürokratie, die das Wohnen nicht billiger macht, sondern teurer.
Matthias Meyer, das tönt ja alles verlockend einfach. Aber in Wirklichkeit ist es Bürokratiemonster. Da muss ja die ganze Buchhaltung aufwendig kontrolliert werden.
Wir leben in einem Land, wo wir Hunde registrieren müssen. Ich glaube, da ist es in Ordnung, dass die wichtigste Haushaltsausgabe, die wir haben, also, Mieten, dass man dort etwas genauer anschaut, nicht zulässt, dass die Mieterinnen und Mieter jedes Jahr 10 Milliarden zu viel Mieten zahlen. Das ist eine enorme Summe, wo jeder Haushalt pro Monat 360 Franken zu viel Miete zahlt. Die Mieten hätten eigentlich in den letzten Jahren sinken wegen der Zinsentwicklung. Wir wissen alle, sie sind nicht gesunken. Sie sind explodiert, regelrecht explodiert für unglaublich viele Menschen. Bedeutet Mieten Sorgenthema Nummer eins, wie sie das schlichtweg sich nicht mehr leisten können. Weil auf der Gegenseite jemand massiv kassiert. Das sind insbesondere profitorientierte Immobilienfirmen, die dreifach machen. Auf Kosten von etwas, wo wir alle ein Dach über dem Kopf haben. Das ist nicht in Ordnung.
Also die Leute haben mindestens das Gefühl, dass sie zu viel Miete zahlen. Es gibt auch Berechnungen von Mieterinnen und Mieterverband, die bei diesen 10 Milliarden sind, wie Matthias Meyer gesagt hat. Alles hat nichts genützt. Dann braucht es doch, wie auch sonst im Leben, Polizei, eine Mietpolizei.
Genau, möglichst viel Bürokratie und Verwaltung.
Nein, ja, nein, Kontrolle, Unterstützung für die Mieterinnen und Mieter.
Das sind Geschichten aus dem sozialistischen Märchenbuch. Wir haben ja im Kanton Zürich eine Abstimmung gehabt. Es ist sehr klar entschieden worden, dass man das nicht wollte, eine solche Auflage. Es bringt da überhaupt nichts. Oder? Also erstens einmal, einfach nur, um bei den Fakten zu bleiben, Bestandesmieten, also die Leute, die sehr lange in der Wohnung sind, die sind gesunken über all die Jahre. Also das heisst, die sind viel weniger aufgegangen, als sie eigentlich hätten können, die Vermieter. Das ist eigentlich das Positive. Was ist, dass die neuen Mieter, die Leute, die etwas Neues mieten wollen, ist es sehr hoch. Das ist wegen dem Standort. Oder? Und das ist eine doppelte Frage. Einerseits Angebot und andererseits Nachfrage. Die Nachfrage geht massiv auf wegen der Zuwanderung, weil es immer mehr Leute werden. Und das Angebot kommt nicht nach, weil es künstlich verknappt. Mit Auflagen, Verteuerungen, elendlangen Bauverfahren, Bürokratie bis zum Abwinken. Und jetzt wollen wir noch eine staatliche Mietzinskontrolle. Ich weiss nicht, habt ihr euch das schon mal durchgedacht, wie denn das läuft? Da sitzen wahrscheinlich dann Tausende von Beamten da und ausrechnen, welche Wohnung wie was man könnte verlangen und sollte verlangen. Es ist eine Absurdität. Wir müssen schauen, dass Wohnungen gebaut werden können. Einfacher, schneller, dass man in der Stadt Zürich mehr Hochhäuser bauen kann und so weiter.
Ist es wirklich nur Bürokratie? Oder muss man den Mieterinnen und Mietern auch schärfere Waffen in die Hand geben? Man könnte ja theoretisch den Mietzins anfechten bei Erhöhungen. Es machen wenig, weil sie einfach Angst haben vor ihrem Vermieter.
Also ich glaube, das ist unbegründet. Unser Mietrecht ist so ausgestaltet, dass sich Mieter dürfen wehren und nachher Schutz haben. Dann kann man nicht einfach künden nach so einem Verfahren. Nein, das ist überhaupt nicht so. Das ist genau die Absurdität an dem Ganzen. Wir hätten die Möglichkeiten und Mieter nutzen sie nicht. Wenn sie das Gefühl haben, sie haben einen Mietzins, der überzogen ist, können sie das anfechten. Bei Mietzinserhöhungen senken können sie es immer überprüfen lassen. Es ist auch gratis, das Verfahren. Es kostet einem nicht einmal etwas. Auf der Schlichtungsbehörde, zumindest in Zürich, so hilft man diesen Leuten. Man berechnet das. Es gibt auch immer, das muss ich sagen, kulante Lösungen. Es gibt wenige Vermieter, wirklich wenige, die nicht fair sind. Und jetzt muss man mal sagen, die Grundlagen einfach von dieser Mietzinsinitiative, ja. Gerade in den Neubauten sind Mieten teuer. Das hat auch mit der Baukostenverteuerung zu tun. Wir haben also Absurditäten, wie wenn die Stadt Zürich Baurecht gibt und man baut in Kostenmiete. Die probiert sehr günstig zu bauen, muss man nachher 1% der Bausumme für Kunst am Bau ausgeben. Das klingt ja nicht, aber das sind so Sachen, die brauchen wir heute nicht mehr. Und ich glaube, bei 2,5 Millionen Mietverhältnissen in der Schweiz, also wenn man sich wirklich vorstellt, dass jemand 2,5 Millionen Mietverhältnisse überprüfen im Detail und man weiss an dem Gericht, wie schwierig das ist, den angemessenen Mietzins festzustellen, Also, da können wir dann gerade noch mal ein Bundesberner Beamten beschäftigen.
Es gibt ja schon die Mittel. Man kann sich wehren als Mieterin oder als Mieter. Auch beim Anfangsmietzins. Und warum braucht es denn die Polizei?
Also musst du dann schon auch noch sagen, dass man den Anfangsmietzins überhaupt kennt, respektive überhaupt weiss, was der Vormieter zahlt hat, haben wir gegen euren Widerstand müssen im Kanton Zürich durchboxen. Das war eine Abstimmung, wo sich die Menschen in diesem Land oder in der Schweiz und im Kanton Zürich vor allem auch dafür entschieden haben, dass gegen euren Widerstand die Leute wissen sollen, was der Vormieter zahlt hat, um es eben überhaupt anfechten und wissen, ob es einen total übersetzten Mietzins ist. Und wenn wir auch bei den Fakten bleiben, das Mietrecht sagt eigentlich, dass man eine sogenannte Kostenmiete plus rechnen darf. Also was kostet die Erstellung von einer Liegenschaft? Dann kann man eine kleine Rendite machen. Was wir heute haben, ist, dass Vermieter, und das sind häufig nicht private Vermieter, absolut einverstanden, die verhalten sich sehr häufig sehr korrekt, sondern sind profitorientierte Immobilienfirmen, die total übersetzte Rendite auf Kosten der Mieterschaft verlangen wollen. Und die sind einfach nicht bereit, die Mieterinnen und Mieter unter die Arme zu greifen, auch nicht bereit, das Mietrecht, das wir haben, durchzusetzen.
Also danke, Matteo, zuerst mal, dass du die privaten Mieter als anständig bezeichnest.
Die haben auch nichts zu befürchten mit unseren Vermieter, Initiativen.
Die vertritt ich ja mit dem Hauseigentümerverband. Einfach, dass das wieder einmal gesagt sei. Die anderen aber, die Firmen, dürfen wir auch nicht einfach so verteufeln. Weil am Schluss muss man einfach sagen, man braucht einen Investor, um Wohnraum erstellen. Das passiert nicht von mir selber und das ist auch nicht die Aufgabe des Staates. Dann kommt es immer teurer und immer schlechter. Und dass die eine Rendite wollen, ist vollkommen normal. Oder? Also das muss man einfach einmal sagen.
Aber Moment, dann könnte man ja jetzt sagen, okay, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, wir machen einen Gegenvorschlag, nur aber eine gewisse Grösse müssen Immobiliengesellschaften dann rechtfertigen, wie viel Miete das sie verlangen.
Ja, aber das setzt voraus, dass man schon mal das Gefühl hat, oder dass es erwiesen ist, dass die eben überzogene Miete nicht verlangen. Und der Beweis, nein, der Beweis steht aus, wir haben hohe Mieten, ich verstehe, dass es eine Sorge ist, aber dass sie überzogen sind, das stimmt in vielen Fällen eben nicht. Sie widerspiegeln die Kosten auf dem Markt und sie widerspiegeln einen angemessenen Gewinn, den man Investoren zugestehen will. Übrigens auch vielen Pensionskassen. Am Schluss sind das auch ein Teil, wo über unsere Rente wieder an uns zurückfließt. Oder? Ob jetzt das System richtig ist oder nicht, darüber kann man reden. Aber so ist es.
Und ohne Rendite wird nicht gebaut.
Es wird heute schon viel gebaut. Es werden einfach die falschen Häuser zu falschen Preisen für die falschen Leute gebaut, weil ganz viele teure Wohnungen
stehen. Aber ganz viele teure Wohnungen, wer entscheidet das, was richtig ist?
Wenn du das ausreden, ganz viele teure Wohnungen stehen monatelang leer, weil sie niemand findet. Aber ich meine, es ist vielleicht nicht eure Lebensrealität. Aber die Lebensrealität von 40% der Mieterinnen und Mieter in diesem Land ist, dass sie mehr als ein Drittel von ihrem Haushaltseinkommen für Miete aufwenden.
Das ist immer
und das ist einfach viel,
so viel habe ich als Studentin aufgewendet, nachher als junge Anwältin. Also, ein Drittel hat man, ja, das hat immer, man immer aufgewendet. Das ist immer die Faustregel gewesen. Das Problem ist etwas anderes. Heute haben wir andere Kosten, die noch dazukommen, die man früher nicht hatte. Die Krankenkassenkosten sind viel höher. Man hat ein Netflix-Abo, man hat dieses Abo und das. Und man geht dreimal im Jahr in die Ferien.
Also, ich finde es in Ordnung. Gregor.
Wer soll denn bitte entscheiden, was das Richtige ist zum Bauen, wenn nicht der Markt? Also, hast du das Gefühl, dass eine Behörde nachher sagen, dass
man darfst bauen und das Thema. Das hat alle Menschen in der Schweiz dominiert und Beschäftigten in den letzten Tagen. Die Hitze.
Es ist eine Hitzewelle für die meteorologischen Geschichtsbücher außergewöhnlich früh, außergewöhnlich lang und außergewöhnlich intensiv. Gestern verzeichnet die Deutschschweiz die höchsten Temperaturen seit Messbeginn. Am heissesten wird es in Basel und Bezenau mit 39 Grad. Während die einen das schöne Wetter geniessen, machen sich andere Sorgen ums Klima. Die politische Diskussion dreht sich auch darum, wie sich die Schweiz am besten an die neue Realität anpasst.
Nicole Barandun, ich hatte diese Woche im Tag täglich einen ETH-Forscher. Der hat gesagt, das wird dann das neue Normal sein. Muss man jetzt nicht sagen, Vorschriften für Klimaanlagen lockern oder ganz abschaffen. In vielen Kantonen ist das relativ strikt reguliert.
Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich glaube, das hätte man schon seit ein paar Jahren müssen erkennen, dass sich das in die Richtung entwickelt. Also in ein paar Jahren reden wir ja davon, dass sich mit dem Klimawandel unsere Temperaturen werden erhöhen und vor allem im Sommer viel extremere Temperaturen werden kommen. Also hätte man eigentlich auch in dieser Hinsicht ein bisschen früher etwas planen können. Ich glaube, auch da gibt es eine gewisse Verhärtung und Sturheit. Ich verstehe das nicht. Also im Altersheim, in den Spitälern, auch in den Schulen, lange eben nicht ein Fußbettchen aufzustellen, sondern dort braucht man effektive Kühlsysteme, sechs mit einer Kühldecke. Wir haben Seewasser in Zürich zum Beispiel, an anderen Orten auch. oder halt auch eine Klimaanlage. Mit einer Solaranlage paaren sogar neutral.
Hat man das nicht verpasst, genug zu investieren in die Bausubstanz, um die Häuser halt nicht nur gegen Kälte zu schützen, sondern auch für die Wärme vorzubereiten?
Also ich glaube, so schlecht ist es auch nicht. Also das Wetter, da redet
jetzt alle darüber, weil es betrifft alle etc. Wie in Altersheim geschwitzt wird, wie in Schulhäusern geschwitzt wird.
Die grossen Infrastrukturbauten, ja, weil die sind teilweise natürlich auch schon älter. Oder? Und da sieht man es jetzt. Aber in den Neubauten, glaube ich, schaut man jetzt da gut. Aber es ist wie das, was Nicole Barandun gesagt hat, das ist halt wieder das Gleiche, wie wir vorhin diskutiert haben, die Bürokratie. Oder? Das ist unglaublich. Als ich im Büro für einen Lagerraum eine Klimaanlage wollte, musste ich eine separate Baubewilligung einreichen. Also nicht mit dem anderen Umbau zusammen machen. Und nachher musste ich ein bauphysikalisches Gutachten machen lassen für über 2'000 Franken. Das hat mich auch gefreut für das Ingenieurbüro. Aber das ist doch absurd. Die Kosten, die man hat für nichts, wie die Klimaanlage ist bekannt gewesen, man hat die gekannt, was die leistet etc. Und da müssen wir wirklich runterfahren.
Braucht es weniger starke Regulierungen? Bei uns ist ja Klimaanlage, habe ich das Gefühl, das tut gerade einen Reflex auslösen gegen Klimaanlage. Oder sagst du, ja, da müssen wir glaube ich, auch ein bisschen offener werden?
Also ich glaube, wir müssen halt uns mit den Folgen der Klimakrise auseinandersetzen. Das zeigt die letzten Wochen. Das braucht Anpassungen. Das braucht Anpassungen auch die Infrastruktur. Ja, ich meine, die Leute haben zu Recht eine Klimaanlage, weil man hält es zum Teil wirklich nicht mehr aus. Aber ich glaube, das Wichtigste von dem ist, dass man auch die Lehre daraus zieht, nämlich die Bekämpfung der Klimakrise wieder als Priorität Nummer 1 anzuschauen. Weil sonst sind dann nicht 38, 39 Grad Realität, sondern 45 oder 50
aber
Grad.
Aber glauben wie das andere Menschen das dann auch, dass es dann besser
wirklich, kommt? Es ist wirklich zentral, dass man jetzt Klimaschutzmassnahmen grossflächig machen, damit wir die Klimaziele, die die Schweizer Stimmbevölkerung auch befürwortet hat, endlich auch erreichen können, weil sonst sieht die Zukunft dann wirklich noch sehr viel heißer aus, sehr viel dürrer aus, als wir jetzt heute die Woche schon erlebt haben.
Ich habe das Gefühl, viele haben schon kapituliert und haben gesagt, ja, das kommt eh so, wie es kommt. Ist das nicht ein Warnsignal? Hat Matthäa May nicht recht, zum noch mehr machen?
Also ich glaube, wir machen sehr viel in der Schweiz und wir sind uns einig, dass es ein Problem ist und wir müssen unseren Teil leisten. Das Fakt ist einfach, dass wir als Schweiz das nicht allein lösen können. Und das ist wirklich ein Zug, der in Bewegung ist, der jetzt sehr schwierig zum Aufhalten ist. Das wissen wir alle. Mit dem, was jetzt gerade passiert auf der Welt, mit all den Kriegen, die wir haben, wird das Ganze noch angeführt. Also ich glaube, da können wir den Rest nutzen, den wir in der Schweiz bringen können, der uns vielleicht sehr viel kostet. Könnten wir vielleicht doch besser woanders einsetzen. Früher hat man einmal sich danach gerichtet, dass man irgendwo auf der Welt vielleicht ein Projekt unterstützt und finanziert, das einen grösseren Grenznutzen hat als hier in der Schweiz. Von dem sind wir abgekommen, müssen wir vielleicht wieder ein bisschen selber fassen.
Aber investieren.
Fakt ist natürlich auch, dass man unseren Bankenplatz, unseren Finanzplatz massiv dazu beiträgt, dass wir weltweit gesehen nicht vorankommen bei den Klimazielen. In klimaschädliche Investitionen, Gelder tätigen, dort müssen wir natürlich auch unseren Finanzplatz mehr
in Pflicht nehmen. Am Schluss ist die ganze Wirtschaft immer schon unter allem. Also, so kann es ja nicht sein. Also, unsere Banken finanzieren dann auch unseren Wohlstand und genau die Sozialleistungen, die du wahrscheinlich auch gerne hättest, dass wir sie uns noch leisten in der Schweiz. Oder?
Investieren in Klimaschutz oder investieren in Schutz vor der Hitze der Menschen in der Schweiz?
Investieren in Innovation, gute Rahmenbedingungen schaffen, dass man vom Fleck kommt. Und Klimaherausforderungen ändern sich immer wieder. Ich habe gelesen, letzte, vor 150 Jahren haben sie in Ponte Resina Angst gehabt, dem Murteratsch-Gletscher gleich über das ganze Tal, über das Dorf hinein. Das war genau das Gegenteil. Jetzt 150 Jahre später, das ist noch keine Ewigkeit her, haben wir eine andere
Herausforderung. Aber das zeigt doch Dramatik.
Ja, natürlich. Die Menschheit muss sich immer richten. Die Natur ist stark, die Natur nimmt ihren Weg. Oder? Und ich glaube, in der Schweiz sind wir sehr vorbildlich. Also, das, was ihr da immer predigt, wir müssen nur mehr. Nein, das Gegenteil ist war. Weil wenn wir unsere Wirtschaft abwürgen, dann können wir nicht mehr innovativ sein und dann können wir eben nichts mehr beitragen zum Klimaschutz und zu den Innovationen, die dann eben uns schützen
vor dieser Hitze. Es geht überhaupt nicht darum, die Wirtschaft abzuwürgen.
Ja, das machen
die, natürlich. Es gibt ganz viele Unternehmen, die schon wissen, die Zukunft heisst Klimaneutralität und eben nicht das, was man jetzt letzte Woche entschieden hat, zurück zum letzten Jahrhundert mit dem Neubau von AKWs.
Im Gegenteil. Gut. Dann haben wir sicher die Energie, um das Ganze
zu betreiben. Punkt, wir sind am Schluss. Danke vielmals. Gregor Rutz, Nicole Barandu und Matthäa May für die engagierte Diskussion. Morgen im Tag täglich diskutieren wir über die Mietpreisinitiative «Ihnen die Heide». Danke fürs Zuschauen und wünsche einen schönen und irgendwie auch kühlen Abend, wenn Sie sich einrichten können. Adieu.